Hallo meine Fans, hier ist die Alpha Female Jazzy Gabert und ihr hört heute Wrestling Talk Radio.
Einen schrecklich schönen guten Tag und herzlich willkommen im Wrestling Talk Radio. Es ist mal wieder Zeit, etwas ganz Neues auszuprobieren. Wir testen hier quasi pilotfolgenmäßig ein neues Format und zwar All Eyes On. Und was machen wir hier eigentlich? Wir haben uns sozusagen so ein kleines Format geschaffen, was wir als Spielwiese irgendwo benutzen können, um Sachen zu besprechen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt viel besprochen werden würden, und das kann Matches sein, das können Story-Arcs sein oder ähnliches, und wir haben uns heute darauf geeinigt, dass jeder ein Match rauspickt, das er gerne mal besprechen würde, und da war gerade ein ganz unangenehmes Geräusch im Hintergrund. Apropos unangenehmes Geräusch im Hintergrund, hallo Philly!
Hola!
Den konnte ich mir jetzt tatsächlich nicht verkneifen. Ah, schön. Ja, Philly, neues Format, neues Glück.
Ja, neue Technik, die neue auch Technik. Schon wieder nicht funktioniert.
Ja.
Es ist ein Graus.
Es ist ein Graus.
Naja, aber ich bin ja auch eher für meine Talker-Qualität und nicht für meine Technik-Qualität bekannt.
Das ist richtig. Aber es geht doch eigentlich sonst immer nach Technik und nicht nach. Ja, gut. Okay. Ein anderer, der über etwas bessere Technik verfügt, wie wir gehört haben, das ist der Leo.
Naja, da kann man jetzt drüber streiten, ne? Also zumindest habe ich, glaube ich, kein extrem krasses Brummen, aber ich habe auch gelernt, ich darf mit meiner Maus nicht klicken, weil das hört man auch. Ja. Ich weiß nicht. Ich finde, wir sollten einfach mal zentral ausgestattet werden von unseren dicken Sponsorengeldern. Aber wir haben ja ich wollte gerade sagen, wir haben doch einen rachsüchtigen Chef, der sich alles selber in den Schlund knallt.
Ja, das ist richtig. Aber,
ich bin da und es funktioniert und er hört mich und das macht mich auch schon glücklich.
Ja, wunderbar. Ja, komplett neues Format irgendwie. Wir testen mal, ob das irgendwie was ist, ob es Spaß macht, ne? Und ob es auch euch gefällt. Das ist natürlich das Wichtigste dabei und wir würden dann ganz gerne natürlich auch wissen, wie es euch gefallen hat. Daher ist das dann eine Aufgabe für die Kommentare. Und wir haben uns jetzt heute einfach gedacht, jeder pickt ein Match raus, wir besprechen das Ganze mal. Natürlich haben wir es uns vorher auch angeguckt. und das wäre jetzt natürlich das Wichtigste dabei. Wäre jetzt ein bisschen schlecht, wenn nicht. Beziehungsweise, ich habe tatsächlich eins der Matches sogar gar nicht geguckt, weil ich mehr oder weniger dieses Match eigentlich auswendig kann.
Ja? Das habe ich auch gedacht.
Ja.
Und war dann echt froh, dass ich es mir nochmal angeschaut habe. Und ich denke, dass wir vom selben Match reden. Ja,
ich denke auch, aber ich habe das halt in Vorbereitung eines anderen Podcasts nochmal geguckt, vor nicht allzu langer Zeit. Deswegen ist es noch präsent.
Ah ja.
Ne? Ah ja. Und ja, wir haben uns beschlossen, wir gehen chronologisch, also was die Jahreszahl unseres Matches aussagt, also vom Datum her, durch. Und dann werfen wir mich als allererstes mal mein Match in den Raum. Und Kulturschock für Leo ist heute garantiert. Und wir springen in das Jahr 1996, genauer gesagt an den 24.07. Und zwar in die Budokan Hall nach Tokio. Und zwar zu dem Match um die All Japan Unified Triple Crown. Kenta Kobashi gegen Stan Hansen. Ich würde jetzt ganz gern vielleicht irgendwie so machen, dass wir so ganz kurz Mini-Fazit von dem Match vielleicht irgendwie so vorweg, was waren so die ersten Eindrücke, bevor wir so ein bisschen ins Detail irgendwie gehen. Philly, du bist ja eher der sich durchaus das ein oder andere Japan-Match schon mal angeguckt hat.
Ja, also New Japan Pro Wrestling seit, ja, weiß ich nicht, genau 5, 6, 7 Jahren eigentlich nichts mehr verpasst. Was aber andere japanische Ligen angeht, vor allem welche, die schon ein bisschen, ne, wo früher vielleicht mal ein bisschen mehr los war, so wie eben jetzt All Japan Pro Wrestling oder auch Michinoku Pro war ja auch relativ prominent, sag ich jetzt mal eine Zeit lang. Da habe ich nicht so viel gesehen. Das heißt, klar, Kenta Kobashi ist mir ein Begriff, Stan Hansen ist mir natürlich auch ein Begriff, aber Matches von den beiden gegeneinander und auch All Japan Pro Wrestling Matches aus der Zeit habe ich, glaube ich, nur vereinzelt gesehen.
Okay. Leo, du bist, glaube ich, du wurdest zum ersten Mal berührt.
Ja, gar nichts. Also gar das nix. War, ja, absolut.
Und wie ist so dein erster Eindruck so von dem Gesehenen?
Ich fand es interessant. Also letztendlich fand ich es jetzt gar nicht so weit weg von gesehenen Sachen, muss ich sagen. Aber da gehen wir vielleicht noch dran. Es gab halt einfach so ein paar Sachen, die mich erstaunt haben oder die ich lustig fand. Aber ja, dazu. Also sagen wir mal zum Beispiel eine Sache, die ich für mich halt sehr verwirrend war, zum Beispiel, war die Crowd.
Ja, es ist, Japan ist speziell, was deine Zuschauer angeht, ja.
Also allein das war für mich immer so ein riesiger Unterschied, wenn ich dann auch vergleiche, so besonders noch bei meinem Match oder generell, was du halt so gewohnt warst oder bist, war das da irgendwie schon komisch. Ich habe auch, muss ich zugeben, die erste Sache, die ich gemacht habe, weil ich es immer ganz interessant fand, ich habe YouTube die Kommentare drunter gelesen. Und dann ganz interessant fand ich ja so den Altersunterschied, dann, dass die ja geschrieben haben, dass der ja mehr oder weniger schon so halb blind war.
Ja.
Was halt ein sehr interessanter Fakt war, weil dann guckt man das Ganze irgendwie ja nochmal so ein bisschen anders. Und was mir tatsächlich auch sofort aufgefallen ist, was ich total verrückt fand, die ganzen Fotografen am Rand. Also sobald da einer raus ist, hat sich so eine richtige Traube an Fotografen um den rum so gebildet. Und das hast du ja jetzt zum Beispiel in der WWE auch überhaupt nicht.
Und das ist halt auch der Unterschied, dass du in Japan ist es halt, da ist Wrestling, wird von den großen Tageszeitungen auch teilweise auf Seite 1 gedruckt und solche Sachen. Und deswegen hast du sehr viel, und gerade in den 90ern war ja noch viel mehr Printmedien als heutzutage. Und bei der WWE war es ja eigentlich schon immer so, dass da halt ja ein paar externe Fotografen, also auch in den 90ern so, nur ganz vereinzelt waren und viel halt in-house für die eigenen Print-Sachen, halt das WWE-Magazin und so. Aber in Japan ist es halt echt so, dass die ganz großen Tageszeitungen darüber berichten, über die Ergebnisse und solche Sachen, ja.
Und wenn ich noch so meine ersten Eindrücke, man kann es ja eigentlich, wenn wir das jetzt besprechen, so ein bisschen aufbauen, wenn wir jetzt so nicht aufs direkte Match eingehen, sondern auch um das Ganze drumherum und so. Mhm. Boxähnlicher fand ich das Ganze tatsächlich.
Es hat halt einen ziemlichen Sportcharakter in Japan.
Genau. Es ist so ein bisschen, dadurch, dass der auch mit seiner Entourage da reinkam und so, man hatte mehr so ein bisschen. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, Boxähnlicher beschreibt es ganz, ganz gut so. Also so hat es zumindest angefühlt. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass 25 Jahre her ist. Ne?
Das ist absolut richtig. Ja. Aber warum habe ich mir das rausgesucht? Weil ich unbedingt auf jeden Fall mal Kenta Kobashi besprechen wollte. Die naheliegendste Variante wäre natürlich gewesen, okay, Kenta Kobashi gegen Mitsuharu Misawa ist No-Brainer, ne? Aber ich wollte was anderes, weil mir das vielleicht für irgendwann später nochmal aufheben wollte. Deswegen dachte ich mir, du brauchst den japanischen Fighter, habe ich mir gedacht, auf jeden Fall. Kenta Kobashi ist ein Paradebeispiel dafür. Und den ja absoluten Gaijin, einen der absoluten Gaijins, die es in Japan gegeben hat. Und das ist Stan the Lariat Hansen definitiv. Neben Vader vielleicht der, mit allen drei Buchstaben großgeschrieben, der Gaijin, also der Nicht-Japaner, der dort drüben angetreten ist. Und ja, dieses Match ist eine Sahne, würde ich fast behaupten. Das ist von der Ringpsychologie her ganz, ganz weit vorne mit dabei. Das ist Selling, wie es einfach nicht mehr drüber geht. Aber lasst uns da im Detail gehen, und dann möchte ich noch so ein bisschen. Oder lassen wir mal, ich mach mal die Sachen so vorweg. Das Match, Stan Hansen und Kenta Kobashi sind insgesamt in ihrer ganzen Karriere insgesamt in 201 Matches haben sie gegenübergestanden. Natürlich nicht alles One-on-One, sondern das meiste davon waren Multi-Man-Matches. Was in Japan halt auch nicht verwunderlich ist. Aber insgesamt haben sie 16 Aufeinandertreffen nur gehabt, One-on-One. Von 1990 bis 2000. Beziehungsweise das hier ist sogar das, ich glaube, das letzte aufeinander. Nee, es ist nicht das letzte Singles aufeinandertreffen, aber das vorletzte. Und es ist das einzige der beiden, wo es um einen Titel geht. Tatsächlich. Also, ja, das so ein bisschen so Fakten drumherum. Stan Hansen ist zu diesem Zeitpunkt 47 Jahre alt. Kenta Kobashi zarte 29. Match hat von, wenn wir da durchgehen, von Dave Meltzer und dem Observer damals 4¼ Sterne bekommen. Die beiden haben auch aus dem Jahr 91 noch ein 5-Sterne-Match tatsächlich. Hab mich aber bewusst für dieses hier entschieden, weil es das einzige Titelmatch ist, das sie jemals hatten. Von Cage Match kriegt er das Ganze eine Nutzerwertung von 8,62 und bei Genickbruch eine Einzelmatchwertung von einer 2. Ja. Wollen wir mal einsteigen in das Match selber? Und das ganz Besondere an diesem Match so zum Start ist schon, dass Stan Hansen eigentlich immer jemand ist, der sehr aufbrausend ist, der zum Ring kommt, der schlägt zu schlauer mit seinem Lasso. Also er hat da richtig immer in die Mengen reingepeitscht eigentlich. Das kannst du dir heute auch nicht mehr vorstellen, dass Wrestler auf Zuschauer losgehen. Aber das hat er hier nicht gemacht. Und auch bei der Ankündigung, als dann die Namen verliert, also ne, woher kommen und wie groß, hast du nicht gesehen, hat Stan Hansen eigentlich immer diese Eigenart, dass er die Pommesgabel hochgerissen hat, ne, die Bullhorns und dann seinen Kriegsruf da gebrüllt hat. Das hat er hier auch nicht gemacht. Also er ist mit kompletten Fokus in dieses Match reingegangen. Und das ist schon mal ein sehr großer Unterschied zu dem eigentlichen Stan Hansen Matches. Ja, und eine weitere Besonderheit ist eigentlich, Stan Hansens ist so, wie gesagt, sehr aufbrausend und hat immer gleich von Anfang an, auch gerne mal bevor der eigentliche Ringgong ertönt ist, sofort auf seine Gegner eingedroschen. Das macht hier Kobashi. Und das ist eigentlich nicht Kobashis Stil, sondern er ist der ehrenvolle Kämpfer, der absolute Babyface der Japans zu diesem Zeitpunkt, der sowas eigentlich nicht macht, aber hier gerne voll drauf geht's und sofort. Philipp, wie hast du das Match so im Fortlauf dann erlebt?
Also ich wusste am Anfang halt nicht, ob die beiden eine große Fehde quasi haben über lange Jahre, was ich jetzt natürlich schon weiß, beziehungsweise viele aufeinandertreffen. Ich weiß nicht, hatten die auch tatsächlich richtig Beef miteinander oder
also sind die... Also ich habe mir das mal so ein bisschen, weil ich halt auch nicht alles im Detail weiß, aber ich habe mir halt so mal die Ergebnisse von dieser Super Action Series 96, die ja, also die Tour, die gelaufen ist, angeguckt. Und Stan Hansen hat bis auf ein Match alle verloren, tatsächlich, aber er wurde nie gepinnt. Und der Kenta Kobashi hingegen hat eigentlich alles gewonnen, klar als Champion. Und er hat jedes Match mit der Lariat gewonnen, das eigentlich der patentierte Finisher von Stan Hansen ist.
Ja, das habe ich, also das weiß ich, dass Stan Hansen den Lariat als Finisher hatte. Da kommt ja auch von Stan Hansen, glaube ich, auch diese, wo die Kommentatoren früher immer geschrien haben, Lariato.
Genau.
Das habe ich dann schon am Ende vom Match mitbekommen, dass jetzt quasi... Ja, der andere seinen Finisher benutzt. Aber ich wusste halt eben nicht, ob die beiden richtig krass, ja, im Beef miteinander sind oder ob halt Stan Hansen als Gaijin einfach nach Japan gekommen ist und dann quasi der große Gaijin gegen den großen Champion einfach gestellt wurde. Deswegen konnte ich mit dem Anfang, das habe ich halt nicht realisiert quasi, dass das so, dass der Anfang schon was Besonderes ist, sondern für mich war das halt ein normaler Match-Anfang. Mhm.
Naja, es ist auf jeden Fall, also Fehde ist jetzt vielleicht übertrieben, aber sie haben halt sind halt immer wieder aufeinander getroffen in diversen Konstellationen und Stan Hansen ist schon seit den 70ern in Japan unterwegs gewesen.
Das Ding war so bei mir, ich habe mir halt aus dem Grund gedacht, eigentlich muss es schon irgendwas Besonderes sein, sonst hättest du das Match nicht genommen. Also weißt du, von dem Ansatz bin ich ja schon rangegangen, dass ich mir gedacht habe, okay, ich meine, es muss eigentlich irgendeine Geschichte, Vorgeschichte, irgendwas Muster geben, weil sonst wäre das nicht so. Aber ich finde es ganz interessant, dass du das so sagst, weil vielleicht war deswegen auch so der Eindruck, wie ich gesagt habe, eines Boxkampfes, weil eigentlich beide sehr fokussiert reingekommen sind. ohne viel Tamtam und es ja dann auch eigentlich sehr forsch oder hart mehr oder weniger auch losging.
Also, ich habe hier übrigens auch das falsche Datum genannt. Das ist, die Veranstaltung selber war am, Quatsch, jetzt habe ich nämlich vorhin Quatsch erzählt, am 5.9.96, am 24.07., was ich sagte, ist Kobashi Triple Crown Champion geworden und hat Akira Taue besiegt und behält er noch bis 97 und das hier ist seine allererste Titelverteidigung. Es ist sein allererster Titelgewinn. Er war vorher schon Tag-Team-Champion, mehrfach, aber es ist sein allererster Singles-Titel und großer Singles-Titel. Und daher ist das natürlich dann auch nochmal ein bisschen was Besonderes, dass du dann als erstes deinen Titel verteidigst und natürlich auch dann mit so einem gewissen Fokus da reingehst. Ja. Und das Match startet halt wirklich, wirklich super, finde ich. Dass vor allem das, was da halt fliegt, das sind halt Kartoffeln, ne? Und die landen auch teilweise richtig hart im Gesicht. Und ich habe auch wirklich glaubt, also ich bilde mir halt einfach ein, dass das Kenta da in der, also die erste richtige Kartoffel, die er kassiert, auch ihn komplett wegnockt für ein paar Sekunden. Die Intensität ist herausragend. Das Backpfeifenballett, was es zwischenzeitlich gegeben hat. Also Giant Baba sitzt am, kann man erwähnen, auch noch am Kommentar.
Ja. Muss aber sagen, es gab so, also als ich das Match geschaut habe, also ich muss jetzt erstmal vorwegnehmen, dass ich das Match nicht besonders gut fand. Also okay. liegt aber vielleicht auch einfach daran, weil wenn du das erste Mal in das Produkt reingeworfen wirst, ja, und den ganzen Aufbau und den Hintergrund nicht dazu kennst, dann ist es im Endeffekt einfach nur ja ein Match. Und was ich halt gut fand auf jeden Fall, ist halt, die Crowd ist halt übelst dabei, sie geht halt übelst mit, und deswegen reicht es ja auch, dass sie immer ja relativ wenig machen, sag ich jetzt mal, aber die Spots, die dann kommen, so auch aus dem Nichts kommen die Spots teilweise sehr gut, die sitzen dann halt auch sofort. Aber an sich, weil du sagst, das war so intensiv und so, ich hatte so ein bisschen meine Probleme mit dem Selling, vor allem von dem Kobashi tatsächlich, weil oftmals hat Kobashi den Hansen ordentlich zugesetzt, also wie du Kartoffeln nennst oder was weiß ich, aber halt auf jeden Fall stiffe Sachen oder so. Ja. Und dann hat halt Stan Hansen irgendwie, keine Ahnung, so mit seinem Boot mal den Bauch oder das Gesicht gestreichelt von Kobashi und der ist halt einfach auf den Boden geknallt und geflogen, als hätte er gerade irgendwie, keine Ahnung, einen Knockout-Punch bekommen.
Ich muss auch dazu sagen, ich fand dieses Rückwärtsumfallen immer sehr befremdlich.
Ja.
Dieses einfach so komisch Rückwärtsumfallen, das zum Beispiel, das fand ich wirklich komisch. Ja.
Es ist halt auch eine andere Zeit, wo solche Sachen halt auch einfach viel mehr gezogen haben, ne?
Ja.
Du musst halt dir auch dazu, natürlich, das ist jetzt halt auch schwierig dann, aber so das ist ein Stan Hansen, das ist halt ein Bild von einem Mann, der vor dir steht und wenn der dir ins Gesicht tritt, dann kippst du halt einfach um. Das ist halt so, ne? Das ist
ja, halt, aber der Hansen hat halt auch bei vielen Aktionen halt da nicht wirklich Schmackes dahinter gepackt.
Naja, du musst
vielleicht,
halt
vielleicht bedenken, auch
seinem Alter geschuldet, vielleicht auch einfach schon
ja,
so ein bisschen, ne?
Ja, schon klar. Ja. Und vor allem, also ich habe schon viele Geschichten über Stan Hansen gehört und ich erinnere mich da auch an einen wunderschönen Podcast mit Ric Flair, der da irgendwie über seine Zeit, die er in Japan verbracht hat, so Unterschiede von Japan und Amerika, und da hat er auch irgendwie über Stan Hansen geredet und hat dann halt auch irgendwie gesagt, so ja, also gegen Stan Hansen ist er nicht gerne angetreten, weil du hattest bei seinem Finish, also vom Finish von Stan Hansen, hattest du immer so eine 50-50 Chance, ob der irgendwie so halbwegs trifft, dass es passt, oder ob er dich halt echt ausnockt, weil er halt eben auf einem Auge blind war und das halt einfach gar nicht mehr so richtig sehen konnte bei seinem Finish, aber trotzdem volle Pulle durchziehen musste. Und damit es halt wenigstens, ne, halt nach was aussieht und so. Und ja, wenn man halt sich schon Motto aufgebaut hat als die härteste Lariat in Japan, dann musst du das halt auch irgendwie weiterhin machen. Und da habe ich mir halt auch manchmal gedacht, bei diesen Kicks und so, ja, okay, vielleicht, wenn der Mann nicht mehr so ganz hundertprozentig sieht, möchte er vielleicht jetzt auch nicht seinen Gegner über 20 Minuten lang ständig irgendwie.
Wenn ja, vielleicht dann ja ein oder zweimal, ne?
Ja, genau. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass er deswegen dann auch vielleicht absichtlich ein bisschen zurückgezogen hat. Aber das sah halt dann einfach irgendwie befremdlich aus, wenn der eine haut den anderen wirklich technisch, aber halt trotzdem total hart und der andere wischt ihm dann so ein bisschen rum und dann plupp, fällt er halt irgendwie um.
Ja. Es ist halt, bis zu einem gewissen Punkt ist Stan Hansen, weicht er komplett von seiner eigentlichen Methodik ab, nämlich dieses, ja, sehr ungestüme, sondern er ist sehr methodisch, sehr, ja, geht sehr bewusst vor. Und dann kommt die Powerbomb auf dem Hallenboden, die Kenta Kobashi komplett mit dem Nacken bremst. Also, Alter.
Die hat sah auch danach, also entweder war das sehr gutes Selling danach vom Kobashi oder...
War einfach weg. Ich vermute eher zweites tatsächlich. Also und ab da packt Hansen wieder seine Attitude aus, dass er halt einfach komplett arrogant ist und hier ne, das Cover so Lachs nimmt und solche Sachen und ihn, den Gegner wieder hochzieht und gar nicht sagt, ne, den mache ich jetzt erst nochmal weiter fertig. Bis es dann zu dem Wendepunkt kommt, dass Stan Hansen die Lariat am Ringrand auspackt und den Ringpfosten erwischt. Und ab da, das Selling von Hansen mit dem Arm ist grandios. Oder wie habt ihr das empfunden, dass dann der Arm eigentlich mehr oder weniger schlaff runterhängt und er überhaupt nicht benutzen kann?
Man ist es auch, finde ich, aus der WWE zum Beispiel nicht so extrem gewöhnt. Also da passiert es ja schon auch öfters, aber er hat es schon sehr, sehr extrem, wie du sagst, gesellt. Ne? Also da ging ja gar nichts mehr. Und er hat sein Gesicht dazu auch krass verzogen. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Und wenn ich gerade schon dabei bin, wollte ich noch was sagen. Also für mich ist ein bisschen schwierig tatsächlich, das habe ich mir da gedacht, dass Philly jetzt auch so gesagt hat. Also ich muss jetzt sagen, für mich war das auch nicht so, dass ich da jetzt 25 Minuten davor gesessen bin und mir so gedacht habe, boah. Weil ich habe mir halt nur gedacht, okay, der eine ist schon ein bisschen älter, das sind eigentlich beides echt zwei Riesen, die ja wohl anscheinend teilweise auch nur den Vorwärtsgang kennen. Und ich finde, unter dem Gesichtspunkt, dass es ja fast schon so ein Big Man-Match war, fand ich es schon intensiv und flott. Also ich fand auch so, wenn wir von Selling und so sprechen, hatte ich das Gefühl in dem Match, dass oftmals man ist jetzt aus der WWE oder aus anderen Bereichen, ist man halt gewohnt, dass halt extrem ausgeholt wird, extrem geschlagen wird, dazu ein extrem krasser Sound kommt. Und der Gegner irgendwie so zurückfliegt und so. Und da sah das eher so ein bisschen wie echteres Schlagen aus, weil in echten Schlagen holst du ja auch nicht mega aus und so weiter, sondern da willst du ja treffen und da willst du irgendwie auch schnell sein, dass der Gegner das eben nicht kommen sieht.
Das liegt wahrscheinlich einfach daran, Leo, dass es zum Teil echte Schläge sind.
Ja, genau.
Also die geben sich da richtig. Das ist und zum Teil, ja.
Und das, aber noch, was mein Problem an dem Ganzen war, ich habe tatsächlich erst dieses Match geschaut und danach habe ich direkt das nächste Match geschaut, das wir jetzt gleich besprechen werden. Ja. Und da habe ich mir, so für mich geschaut, würde ich mich halt immer für zweiteres Match entscheiden, weil da mehr, ja, vielleicht ähnelt es schon mehr meinem Stil, den ich kenne oder dem heutigen Stil der WWE oder keine Ahnung, aber da war irgendwie so ein bisschen mehr Artistik dabei und keine Ahnung, ich kann dir das gar nicht so richtig beschreiben, irgendwie mehr Drama, mehr Speed, weil da hatte ich einfach in dem Match so ein bisschen meine Probleme, dass ich mir gedacht habe, okay, manchmal sie kloppen jetzt einfach irgendwie nur so aufeinander ein und dann fliegt einer halt irgendwie um so und dann liegt er wieder am Boden und hat die schlimmsten Schmerzen. Das ist mir zum Beispiel auch aufgefallen, dass teilweise kamen krasse Schläge und die haben nichts gemacht und teilweise kam dann irgendwie irgendein Schlag und auf einmal liegt er am Boden und ist total schmerzverzerrt.
Daran kannst du wahrscheinlich sehen, welcher Schlag echt war und welcher nicht. Denn der wenig Impact hat und schlimme, ja, sagen wir mal, Gesichtsentgleisungen hervorruft, wie die Leberhaken zum Beispiel, die Kenta Kobashi gegen Hansen ausgeteilt hat, da kannst du einfach sehen, dass die davon ausgehen, dass die voll gelandet haben. Und was dann halt ein bisschen, sagen wir mal, übertriebener ist dann halt nicht ganz so echt.
Also das ist ganz interessant, weil eigentlich würde ich so von dem normalen Standpunkt halt sehen, so ist eigentlich schon krass. Also stehen die einfach drauf, sich auch so ein bisschen richtig zu geben? Oder also ja, woher halt, kommt das?
Das ist halt die
Art.
Eine ganz, ja, es ist halt eine ganz andere Art zu wresteln. Das ist halt ein sehr realerer Stil, ein sehr glaubwürdiger Stil, der da gegangen wird. Das hat sich auch bis heute nicht so wirklich geändert in Japan. Die ja, muss halt dann auch solche Negativbeispiele sind dann halt einfach ein Shibata. Das hast du, Leo, hast du das eigentlich mal mitgekriegt mit Katsuyori Shibata, dass er sich durch Headnuts so weggenockt hat, dass also die sich wirklich da Kopfnüsse verteilt haben, dass sie dann raus war, dass er raus war und sehr lange, also seine Karriere beenden musste und sehr lange im Krankenhaus gelegen hat.
Ja, er hat sich halt Schädel gebrochen.
Ja. Richtig. Also, und ja, aus dieser Zeit kommt halt auch viel, dass es wirklich, also gerade in Japan, dass viel dort richtig, ja, zugelangt wird. Weil sie halt es so echt wie möglich sie aussehen lassen wollten. Und dann haben sie sich halt gesagt, gut, das haben sie auch nicht in allen Matches, aber in den großen, wichtigen Matches würde ich schon fast sagen, dass so ein Großteil, also ein guter Teil davon ist schon ziemlich, ziemlich heftig und echt.
Ich denke mir halt immer so, ich verstehe das, das war auch noch eine andere Zeit, da waren auch einfach noch sehr, sehr viele Typen unterwegs, die, wenn du mit denen in den Ring gestiegen bist, die wollten dir halt auch irgendwie einfach zeigen, dass die tough sind und dann haben die dir halt aufs Maul gehauen und so. Aber ja. Ich sage jetzt mal so, jetzt wenn man es so gegenüber heute sieht, ich denke mir dann immer, ja, Matches, wo du sagst, ne, so wo alles so ein bisschen übertriebener ist, ne, wo man dann halt den anderen nicht so verletzt, sehen dann für mich teilweise besser aus und unterhalten mich mehr als die, wo sich ordentlich aufs Maul gegeben wird und man sich vielleicht trotzdem oder genau deswegen dabei verletzt. Da denke ich mir halt immer so, ja, gut, oder gut, dass man es heute nicht mehr macht, oder warum hat man das überhaupt gemacht? Also ich finde tatsächlich, also für mich ist die Matchqualität dann oftmals besser, wenn sie ja nicht versuchen oder nicht in Kauf nehmen, dass der andere dann irgendwie ja ein bisschen beschibbelt ist.
Also mir taugt halt tatsächlich dieser etwas realere Stil mehr. Es muss jetzt auch nicht sein, dass sie sich ich muss das auch nicht haben, dass sie sich also richtig auf die Fresse hauen. Tatsächlich, ich brauche das halt auch nicht, aber so ein etwas realerer Kampfstil irgendwo taugt mir halt mehr und deswegen finde ich tatsächlich, dass das eines, ja, ich würde mal sagen, also Kobashi steht bei mir sowieso schon sehr weit oben im Kurs, aber eines der besten Kobashi-Matches ist, finde ich. Und ja, es sind halt auch solche Momente wie, dass Stan Hansen halt, der Arm hängt halt wirklich durch und er kann damit nichts mehr machen und es ist so gut aufgebaut, dass Hansen nur den Arm heben muss und mit der Hand drauf zeigt, mit dem Finger drauf zeigt, dass das Publikum komplett eskaliert und das Dach wegfliegt, wenn er dann die Lariat anzeigt, er will jetzt die Lariat doch durchziehen mit dem Arm.
Ja.
Und es dann tut und Kobashi auskickt. Und das Ganze, du merkst, das ganze Dach fliegt weg. Also die Faszination der Zuschauer, die sind da komplett drin. Das ist einfach ein, einfach so wünsche ich mir Publikum, weißt du, die wirklich komplett drin sind, mitgehen und das finde ich, haben sich die Japaner bis heute halt echt behalten.
Das stimmt.
Dass sie da so komplett abgehen und sie gehen
K-Fape einfach auch mitleben.
Richtig. Und du hast halt hier zwei Charaktere, die auch im Ring Schach spielen könnten. Und es wäre die gleiche Reaktion. Weil Kobashi ist sowieso Volksheld und Stan Hansen ist einfach der verhasste, ja, der verhasste Gaijin, der da ist und die guten Japaner malträtiert. Und ja, insgesamt ist es dann ausgegangen. Und was halt auch noch ein Faktor ist, Stan Hansen hat, es gab insgesamt 16 Matches der beiden, halt one-on-one gegeneinander. Was glaubt ihr denn, wie die Statistik ist? Wer hat mehr gewonnen und wer hat mehr verloren?
Wie viele gibt es? 16?
16.
Hm.
Was würdet ihr schätzen?
Kobayashi hat
Kobashi.
Der hat 14 gewonnen. Ah. Alter, das ist übrigens ganz geil. Sorry, dass ihr wisst ja, wer Kobayashi ist?
Der Kenta Kobayashi, meinst du? Ja, das ist Kenta. Also der, den man aus der WWE kennt als,
wie heißt er? Nee, ich bin gerade auf was ganz anderes noch gekommen mit Kobayashi. Ja. Gibt doch die Skispringer.
Ach so, ich gerade gedacht.
Aber ich sag 14.
Okay.
Und Hans 2.
Philly?
Nee. Obwohl, 14, 1, nee, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie Jahre das aber ich würde vermuten,
Draws gibt es nicht ganz so oft, tatsächlich.
Vielleicht also, dann so, würde ich so vermuten, dass das vielleicht immer so ist, dass so der Publikumsliebling gewinnt. Aber ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung.
Philly, was würdest du sagen?
Ich denke, also in zig großen Singles-Matches.
Unter dem Gesichtspunkt, dass es halt, sie sich muss halt bedenken, sie haben 200 Matches gegeneinander insgesamt gehabt. In unterschiedlichen Konstellationen, aber nur 16 Single-Matches haben sie gegeneinander bestritten.
Ich denke halt, dass das so ein Ding ist, dass Stan Hansen oft in Tag-Team-Matches Kenta Kobashi quasi besiegt hat und aber im Singles-Matches das nicht so sehr geschafft hat. 16, ja, ich gehe ein bisschen weiter runter und sage 8 Siege für Kobashi und 10 Siege für Kobashi und 6 für Hansen.
Es ist genau andersrum. Hansen hat 10 Siege und Kobashi nur 6.
Ah, okay.
Ups.
Aber das rührt halt einfach daher, dass Hansen hat diese 10 Matches quasi hintereinander weggewonnen. Und da war Kobashi noch nicht ganz so groß.
Ja, okay. Stimmt, du hast ja vorhin erzählt, dass es sein erster Title Run war, gell?
Genau. Und 1994 kam der erste Sieg von Kobashi im Singles-Bereich gegen Hansen. Und seitdem hat er dann kein Match mehr verloren. Dann hat er 6 in Folge gewonnen.
Mhm.
Ja, das so halt so interessante Side-Facts von dieser ganzen Fehde der beiden. Und ja, es sind halt bis heute zwei der prägendsten Figuren, was Wrestling in Japan angeht. Und
ja, Stan Hansen ist halt gimmick.
Wie lange hat denn der noch gemacht, der Stan Hansen?
Stan Hansen müsste so um die 2000 rum. Also ich kann mich noch
ist an ECW... Ist der immer mehr erblindet, oder?
Das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Aber ich glaube, ich kann mal schnell gucken, wann Stan Hansen sein letztes Match bestritten hat. Das ist ja, ich habe ja hier noch Gott sei Dank alles Mögliche auf.
Du hast ja damals finde ich, du hast schon im Ring gemerkt, dass er schon ein paar Jährchen ein paar Schmerzen erleiden musste.
Ja, er hatte so auch beim Einzug hatte er schon so diesen leichten klassischen japanischen Legendengang, sage ich jetzt mal. Ja.
dieses leicht die Hüfte rausschwenken
lassen. Ja.
Ja, tatsächlich 2000, am 28. Oktober 2000 hat er sein letztes Match bestritten.
Okay. Und Kobashi?
Kobashi müsste 2007 gewesen sein.
Aber beide sind noch am Leben?
Ja, ja. Okay. Stan Hansen wurde ja jetzt vor ein paar Jahren in die WWE Hall of Fame aufgenommen. Und Kobashi hat 2013 sein letztes Match bestritten. Genau.
Krass. Ja. Gut, der war ja noch einen guten Kanten jünger.
Das ist richtig, aber Kobashi hat auch zwischenzeitlich noch eine Krebserkrankung hinter sich.
Ja, das ist halt...
Und ist dann nochmal wiedergekommen, tatsächlich.
Tja, der ist halt nicht so ein Lappen.
Nee. Also der Kobashi gilt tatsächlich so als einer der härtesten Hunde überhaupt, so was das angeht. Und wenn du dir die Matches halt mit Mitsuharu Misawa anguckst, seinem großen, besten Verbündeten und größten Rivalen, also die haben sich noch viel schlimmere Dinge angetan, tatsächlich.
Da, so ein Match ist, glaube ich, weil ich gesagt habe, ich habe All Japan Pro Wrestling schon mal was gesehen. Ich glaube, so ein Match von den beiden ist dann eins von den Matches, was ich tatsächlich dann auch schon mal gesehen habe.
Ja, also das...
Hatte Misawa so grünes Attire immer?
Genau, grün-weiß Attire hat er angetan.
Ja, da habe ich das schon gesehen, ja.
Ja. Oder halt auch viel halt dann später bei Noah, weil das ist ja dann sozusagen... als Giant Baba, der Besitzer von All Japan, ja gestorben ist, hat er die Witwe übernommen und es gab dann ja Misawa, der sich dann ums Booking gekümmert hat. Und es gab dann halt so Differenzen mit der Witwe von Giant Baba und daraufhin hat ja sozusagen dann Misawa All Japan, All Japan verlassen, hat Noah gegründet und drei Viertel des Kaders mitgenommen. Und dann haben sie halt bei Noah weitergemacht und dann gab es da noch ein paar großartige Matches. Ja. Ja, das wäre so mein Match. Also ich würde dem Ganzen, ich gucke das wirklich sehr gerne, genauso mag ich das. Und ja, es wäre an euch, wir werden natürlich die Matches, auch die Links sozusagen zu den Matches, werden wir natürlich auch mit in der Videobeschreibung drin haben, dass ihr euch das dann natürlich auch angucken könnt. Euer Feedback zu den Matches wäre natürlich auch immer sehr interessant.
Das ist tatsächlich, glaube ich, ein Match, je nachdem, was du für einen Wrestling-Fan davor setzt, kann ich mir halt echt vorstellen, dass es in Schulnoten, ja, vielleicht noch eine 4, weiß ich nicht, aber halt von 1 bis 4 alles dabei ist. Wahrscheinlich meistens von 1 bis 3 so. Also ich glaube, da... Nee, in Schulnoten.
Ach so.
Ja. Also quasi von wenn du es in Stern machst, dann halt von 5 bis 3 Sternen wird halt alles dabei sein. So, da wird es wahrscheinlich viel Variation geben. Aber alleine wie mit der Crowd, wie das aufgebaut ist und so, kannst du so ein Match das ist ja kein schlechtes Match. So,
nein.
Beim besten Willen nicht. Aber es kommt halt wirklich, glaube ich, drauf an, wie sehr du diese Art von Wrestling schätzt, wie du im Produkt drin bist, blablablub. So.
Also ich hab ja, was ich vielleicht nochmal so ein Side-Fact, ich habe eine 5 DVD-Collection-Box von Kenta Kobashi zu Hause hier.
Uiuiui.
Naja, das sind dann halt auch wirklich 11 Stunden oder so, ist das nur Kenta Kobashi-Matches.
Krass.
Gegen alle möglichen Gegner. Und das ist da halt auch mit drauf. Und ich dachte, ich guck's mir auf der DVD dann halt an. Ich musste dann aber tatsächlich auf YouTube gucken, weil die Qualität bei YouTube besser ist. Da dachte ich auch nur so, okay, alles klar, gut. Aber ja, also mein Herz schlägt halt für Kobashi und ich wollte unbedingt halt auch mal ein Kobashi-Match besprechen. Habe ich dann hiermit auch sozusagen von meiner Bucketlist abgestrichen.
Jetzt kannst du in Ruhe sterben.
Kann ich in Ruhe sterben, richtig.
Ja.
Ja, also, aber ist es denn zum Beispiel was ich halt total faszinierend dabei fand und auch was?
Bei mir ist gerade...
Philly startet ein Flieger oder so.
Ja, ja, genau. Ich bin doch in der Nähe von der Kaserne quasi, also Landsberg. Ich weiß nicht, da wo zum Beispiel Hitler auch ins Gefängnis gegangen ist und so, da ist ja so eine große Kaserne. Und wenn die so Militäroperationen haben, dann fliegen die hier quasi durch Augsburg drüber und fliegen dann halt in den Süden. Mhm. Und das passiert manchmal. Und das sind halt dann diese richtigen Militärdüsenflieger und die machen halt kurz ordentlich Krach.
Okay.
Sind aber auch schnell wieder weg, das ist der Vorteil.
was ich sagen wollte, Leo, du bist ja, also du hast da, glaube ich, zum allerersten Mal ein Match aus Japan gesehen, wahrscheinlich, oder?
In voller Länge, ja.
Okay. Könnte dich das sozusagen vielleicht, dass du, okay, sagst du, okay, ich bin vielleicht jetzt das Match nicht unbedingt, aber ich würde mir vielleicht mal was Neueres davon angucken, zum Beispiel. Hat dich das so ein bisschen... Dass du sagst, okay, ich bin auch mal offen, mir dann, was weiß ich, guck mir mal eine New Japan Show an oder sowas.
Also das Ding ist, ich müsste es mir eigentlich mal angucken. Was halt immer so ein bisschen mein Problem ist, das muss ich auch ganz ehrlich zugeben, ich brauche halt, und das kannst du ja eigentlich nur erreichen, wenn du so dich so wirklich so ein bisschen reintauchst, so... Das muss ich auch ganz ehrlich sagen, so im Vergleich, aber das habe ich auch schon oft gesagt, im Vergleich zu einem Matze oder zu vielen anderen, ist es ja bei mir nicht so, dass mich jetzt das reine Wrestling so das ist, was mich, es fasziniert mich mit am meisten, aber das ist es nicht so, was es für mich überragend macht. Also da gehören dann bei mir so dazu die Stories, die Hintergrundwissen, die Zusammenhänge und so weiter. Und das fehlt mir halt da komplett, weißt du? Selbst wenn ich mir jetzt ein Neueres anschauen würde. Das heißt, man müsste wahrscheinlich das angucken in einem Zusammenhang und dann am besten auch noch mit einem Kerl, der dir ziemlich viel dazu erklären kann. Weißt du, wie ich meine?
Ja,
aber mein Problem an der ganzen Sache ist tatsächlich, warum ich das bisher nicht gemacht habe, ist schlicht und ergreifend die Zeit. Also muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich meine, so, es ist ja selbst, also das ist halt auch so eine Sache, außer so richtige WWE-Großveranstaltungen, schaue ich ja auch nur ganz selten Matches ganz. Okay. Einfach weil ich, weil mein Problem ist, wann habe ich schon mal Zeit, mich da hinzusetzen? Und also das ist so wirklich so ein Ding, muss ich sagen. Und jetzt zum Beispiel bei dem Match ist es auch so gewesen. Jetzt im Vergleich zu dem nächsten, das wir gleich beschreiben, weil bei dem nächsten finde ich, da ist durchgängig ein ganz krasses Tempo gewesen. Und da war zwischendrin so ein bisschen, wo ich mir gedacht habe, ja gut, jetzt leidet der da ein bisschen wieder rum, jetzt krebstelt der da. Und ich weiß auch nicht, irgendwie bin ich da so ein bisschen gewöhnt. Ich kann es dir gar nicht sagen. Aber ich würde jetzt ehrlich aufgrund dieses Matches, und boah, da enttäusche ich dich wahrscheinlich voll, aber ich würde jetzt nicht aufgrund dieses Matches so sagen, boah, ja, jetzt bin ich aber voll heiß noch, 3 weitere zu sehen. Da bin ich auch ganz ehrlich.
Ja. Ich denke halt, diese japanischen Strong-Style-Matches aus den 90er Jahren, du siehst halt schon ziemlich gut, warum New Japan Pro Wrestling von der Wrestle-Qualität her, von der In-Ring-Qualität her, so gut dasteht im Wrestling. Ja, quasi, wieso nicht, weil die guten Sachen und das, was eigentlich jeder mag aus diesen Matches aus den 90er Jahren aus Japan, haben sie halt übernommen. Und die Sachen, wo für die Mainstream-Audience, sage ich jetzt mal so ein bisschen so, ja, ein bisschen zu langsam oder da könnte vielleicht noch ein bisschen mehr Show-Elemente und was weiß ich, ne, das haben die halt jetzt alles dazu getan. Und wenn du halt heutzutage, also ich kann mir auch gut vorstellen, wenn wir nochmal so eine All-Eyes-On-Show machen, ja, können wir auch einfach mal Omega gegen Okada besprechen oder so. Ja. Da siehst du halt, was halt quasi aus diesen Sachen aus den 90er Jahren geworden ist, weil du siehst davon immer noch ganz, ganz viel jetzt in den New Japan Sachen, in den aktuellen. Nur halt, sage ich jetzt mal, aufgedreht mal 100 von Geschwindigkeit und sowas, was her angeht und halt auch sehr viel mehr Farbe, Color, Glitzer, so sage ich jetzt mal. Ja.
Ja, hier hast du halt wirklich
weniger Leerlauf.
Genau. Ja. Du hast halt hier schwarze Hose gegen orangene Hose, ne? Das ist halt nicht so flamboyantes Auftritt, aber für die 90er ist das schon ziemlich viel und auch für Japan so. Die Jacke von Kenta Kobashi ist schon echt fancy. für die Zeit auf jeden Fall. Ja, danke dafür, dass ihr euch das mit angeguckt habt. Dann übergebe ich nämlich jetzt an Leo, damit wir so in der Chronologie des Jahr, der Jahrzehnte oder des Datums gleich bleiben und er dann sozusagen das nächste Match übernehmen kann.
Okay, ich bin schon da. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Es meinst tatsächlich, meinst Alter, das siehst du mal, ist das so?
Ja.
Alter, bin ich von alt 2008, geworden.
Von 2008.
Leck mich am Arsch. Ja, ich hatte nur 24 im Kopf. Alter Schwede, sind wir alt geworden. Das ist ja brutal. Ja.
Ich habe mir einfach nur gedacht, als ich gesehen habe, dass Ric Flair gegen, ach jetzt sage ich es ja schon, als ich gesehen habe, dass das Match 2008 ist, habe ich mir einfach nur gedacht, scheiße, also Ric Flair ist schon seit 12 Jahren nicht mehr, also halt quasi im Ruhestand, so seit 12 Jahren ist es her.
Wobei ich dir auch sehen muss, wenn ich ihn damals so gesehen habe, dann sieht man es schon, dann finde ich schon, da habe ich mir nämlich ehrlich gedacht, krass, der war schon noch fitter, als ich so im Kopf hatte. Ja, ich hatte das auch schon länger nicht mehr gesehen. Ich erkläre mal kurz, also es war ja, also ich habe mir gedacht, von mir muss ja eigentlich das klassische WWE Mainstream kommen. Ich glaube, das ist auch ganz gut, wenn wir in der ersten Folge so verschiedene Dinge haben. Und ich bin dann so an die Sache rangegangen, okay, wenn es so die erste Folge ist, du kannst sowas das erste Mal machen, wollte ich auswählen, was hat dich eigentlich, seit du Wrestling guckst, so am meisten mitgenommen? Oder war so für dich so, das wolltest du, das war so top of the pop, keine Ahnung. Mhm. Und da sind mir so ein paar eingefallen und ich habe das dann so ein bisschen sortiert und dann wurde mir recht schnell klar, okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Zum einen Daniel Bryan, sein Titelgewinn zu WrestleMania gegen Batze und Orton, wo er davor noch das Match gegen Triple H hatte, was halt einfach den Grund hat, dass damals war ich so richtig, richtig drin und habe das ja auch zusammen damals mit Matze, bei Matze zu Hause geguckt und es war einfach eine halbe Stunde einfach geisteskrank, wie der Matze da so auf Knien vor diesem Fernsehen gehockt war und du gedacht hast, jede Sekunde, du musst ihn ins Krankenhaus einliefern, weil sein Herz rausspringt. Und der Moment war krass, so dieses ganze Yes-Movement, um was da zusammenhängt. Aber erstens, und da gebe ich auch meinen Mittalkern recht, ist da schon sehr viel und sehr breit drüber geredet worden. Und dann habe ich das genommen, und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, was mich wirklich damals, also riesiger Ric Flair-Fan, habe auch damals in allen Online-Sachen, wo man sich so anmelden müsste, immer Nate geheißen, Nate oder Nature Boy, und war ein unfassbarer Ric Flair-Fan, einfach so, ja, ich war jung und aufstrebend und wild, und dann fand ich halt dieses Gimmick oder seine Art, die ja irgendwie schon gar kein Gimmick mehr ist, einfach sehr, 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 sehr cool. Und auch alles, was danach passiert ist, also diese Raw, diese Verabschiedungs-Raw dann, die ja eigentlich dann komplett ihm gewidmet war, wo dann am Ende auch noch der Taker kam und alles mich. Alter, da, ich bin so ein Typ, bei emotionalen Sportverabschiedungen muss ich immer weinen. Von Oliver Kahn über Giovanni Elba, gut, Arjen Robben habe ich Rotz und Wasser geheult, live im Stadion. Aber ich bin da sehr nah am Wasser gebaut und da ging es mir auch so. Da war ich wirklich so, das war einfach geil. Das war einfach geil. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dieses Match hast du schon echt lange nicht mehr gesehen. Schauen wir es im Rahmen dessen jetzt wieder an und gucken mal so, wie das Ganze entstanden ist. Weil die Vorgeschichte war ja damals so mehr oder weniger, er durfte nicht mehr verlieren. Und ich habe dieses Match mir angeguckt. Ich habe es mir tatsächlich auch nochmal heute Morgen angeguckt, nachdem ich auch eure beiden Matches gesehen hatte. Und habe mir dann wieder gedacht, okay, ich weiß schon, warum ich so gefeiert habe. Und warum ich war einfach wieder total krass drin. Und habe noch so ein paar, muss ich jetzt auch sagen, vom Einzug natürlich, das gigantisch ist, über die ganzen Schilder, über diese Musik von Ric Flair und diesen Mantel und Shawn Michaels und einfach zwei so krasse Leute und mit HBK ja auch ein, zu 100% einen der besten Wrestler aller Zeiten. Und dann diese Intensität, auch die Zuschauer. Und ich muss sagen, fand es gigantisch. Und ja, bevor ich jetzt noch in das Match gehe, würde ich erst mal sagen, dürft ihr mal loslegen und mal eure Ansichten dazu teilen.
Ja, ich kann es ganz schnell und kurz machen. Es ist mein liebstes WrestleMania-Match aller Zeiten. Weil das hatte ich ja schon im Final Countdown auch schon ne, bei mir auf Platz 1. Also sollte es hier einfach auch mal erwähnt werden. Es ist ein grandioses Match. Es ist wirklich sau stark. Ja. Und was hatte ich noch dazu? Ja, Ric Flair trägt hier blau. Trägt er nicht ganz so oft. Sein Hope-Spot geht durch. Also es ist einfach ein sehr, sehr rundes Match. Und ja, das, was du sagst, Leo, das ist bei mir genauso. Also ich kann diese Verabschiedung von Ric Flair beim Raw After Mania eigentlich auch nicht gucken, ohne Tränchen. Das ist, und dieses Match auch, es ist ja wirklich, also wenn Ric Flair anfängt zu heulen, dann heulen ja schon fast alle immer die ganze Zeit mit. Und er heult eigentlich die ganze Zeit. Und ja, es ist halt auch wirklich einer dieser Momente im Wrestling, wo dann die Tränen halt einfach nicht mehr so zurückgehalten werden können. Das ist schon ein rundes Bild, auch in dem Stadion und alles, das passt schon wunderbar. Und auch HBK, der Skrupel hat hier, und das ist schon ganz große Kunst.
Da muss ich auch gleich zu Anfang, wie das Match losgeht und sie so ein bisschen rumgeht, siehst du so richtig so einen Schmunzler auf Michaels Gesicht. Mhm. Und ich glaube, der war schon echt. Das habe ich mir nämlich, das ist echt lustig. Da habe ich mir in dem Moment so gedacht, ja, ich glaube, der war schon echt. Das war nicht ganz geil.
Ich kann was zu diesem Schmunzler tatsächlich sagen. Das ist doch nach dem ersten Lockup, ne? Es gibt
einen Lockup. Ja, ich glaube, da wo er dann so rumgeht, so mehr oder weniger, da schmunzelt er so.
Genau, und diesen Lockup gibt es. Und in diesem Lockup, das weiß ich aus den Broken Skull Sessions von Stone Cold Steve Austin. Da war Ric Flair zu Gast, haben die über das Match geredet. Ich weiß nicht, ob ihr es auch gesehen habt. Lohnt sich mit mich auf jeden Fall. Da hat Ric Flair eben erzählt, dass er relativ früh in seiner Karriere Also eigentlich in dem Moment, wo er ja nicht einfach mehr nur irgendwo war und halt mal eingesetzt wurde, sondern in dem Moment, wo er tatsächlich von irgendwelchen Promotern gebucht wurde, hat er das immer so gemacht, am Anfang von einem Match, ja, gegen Gegner, den er nicht kannte oder was weiß ich, hat er immer ganz, ganz schnell klargemacht, dass er das Match ja, callen wird. Dass Flair, ne, dass er das Match ja, strukturieren wird, sagt, was als nächstes passiert und so. Mhm. Und Flair war ja immer dafür bekannt, dass er sich selber tatsächlich sehr, sehr schlecht hat aussehen lassen. Also, versteht ihr, wie ich meine? Also, er hat ja wirklich, früher war es ja eigentlich so ein Heel, der hat immer dominiert und dann ist entweder der Face zurückgekommen und hat das Match noch gewonnen oder der Face ist zurückgekommen und der Heel hat nochmal einen draufgesetzt und dadurch gewonnen. Und Flair hat halt die Philosophie gehabt, ja, wenn die Fans eigentlich die ganze Zeit jubeln, weil sie sich so freuen, dass ich verprügelt werde, warum drehen wir das nicht einfach um quasi? Also er hat sich eigentlich von, er hat halt immer gecallt quasi im Ring, was der Gegner alles machen soll, um ihn zu verprügeln, sage ich jetzt mal. Mhm. Und hat dann aber halt am Ende vielleicht irgendwie dann das Match doch noch gewonnen, weiß es durch irgendwas, aber hat sich halt ziemlich lange ordentlich verprügeln sollen, lassen. Und das hat er ganz, ganz lange gemacht, weil er damit Promotern zeigen wollte, so, hey, yo, ich bin verantwortungsbewusst, gell, ich lasse auch mit nichts mit mir machen, was ich nicht möchte und so, aber wenn ich geb den Leuten was für ihr Geld und ich gebe dir als Promoter was für ihr Geld, vertrauen mir einfach nur und so, gell. So, und jetzt kommen wir zu dem Bogen zu Shawn Michaels. Als dieses Match anfing, gibt's den Lock-up und zum ersten Mal seit, ich weiß nicht, wie viel Jan Flair da gemeint hat, ich meine, glaube ich, 30 Jahre gesagt oder so, ja, zum ersten Mal nach 30 Jahren hat sein Gegner sich getraut zu sagen, hey Buddy, I got this. Und Shawn Michaels hat dieses Match zwischen ihm und Flair gecallt. Cool. Und Flair war halt so ein bisschen so, ja, so überrascht und halt so, what? Und da kommt dieser Schmunzler von Shawn Michaels so, ja, ja, du weißt schon, was ich gehört habe. So, du hast schon richtig gehört, was ich gesagt habe. Genau. Das habe ich, weiß ich eben, aus diesem Podcast wirklich sehr, sehr die Broken Skull Sessions auf dem WWE Network von Stone Cold Steve Austin wirklich sehr empfehlenswert. Da wird teilweise wirklich cool über Matches gesprochen. Man erfährt echt Dinge, die ich denke, man ja noch nie woanders irgendwie gehört hat. Und ja, da gehört das auch dazu. Und jetzt, wo ich schon mal dabei bin, das Match für mich hat einiges an Superlativen. Und Superlative sind im Wrestling-Business halt immer schwierig, ne? Weil fast jeder Woche in irgendeiner Liga irgendein Kommentator sagt, dass das jetzt gerade das Größte, das Geilste, das Wichtigste, das Krasseste, ne? Also es ist immer superlativ. Zum Beispiel Edge und Randy Orton ist ja jetzt auch wahrscheinlich das beste Wrestling-Match aller Zeiten, was kommen wird.
Wie gesagt, so, ich warte tatsächlich auf einen 30-Minuten-Matten-Klassiker.
Ja, auf jeden Fall, in diesem Match sind für mich persönlich wirklich einige Superlative vertreten, zu denen ich auch stehe. Zum einen kommt das für mich, dass als insgesamt, als Pro-Wrestler, als Sports-Entertainer insgesamt für mich Ric Flair der Größte aller Zeiten ist. Also der ja. Das ist für mich schon eine Superlative. Dann kommt da dazu, dass, ja klar, Ric Flair eher den Fokus bei ihm immer auf das Ganze drumherum und Show und so, nicht, dass er nicht worken kann, ne? Aber er hat sich selber immer ein bisschen limitiert. Er hat sich halt einfach immer sehr gut verprügeln lassen und so. Das heißt, er war nicht der im Ring eigentlich die großen wrestlerischen Momente gesetzt hat. Und dann hat er aber halt Shawn Michaels als Gegner, der sicherlich das tatsächliche Wrestling angeht, ja, in den Top 3, Top 5, vielleicht bei manchen nur Top 10 aller Zeiten ist, also quasi den perfekten Gegenpart. Und daraus wird halt die nächste Superlative für mich, und das ist, ich denke, und wir cutten jetzt einfach mal das TNA weg, ne, aber ich denke, es gab halt einfach nie ein besseres Karriereende für einen Wrestler wie dieses von Ric Flair. Er ist halt wirklich eventuell mit dem besten Match seiner Karriere in den Ruhestand gegangen. War noch richtig im Saft. Also wirklich ein, zwei Jahre später bei TNA war er schon nicht mehr so im Saft. Also
nicht, nee. Aber genau, du siehst auch hier, dass ihm irgendwann hinten so ein bisschen die Kraft verloren geht und Sean sehr viel mit seiner eigenen Kraft arbeiten muss, um Flair zu stemmen, tatsächlich. Also,
ja,
dass ihm das hinten ein bisschen rausgeht.
Sean sagt ja auch immer, wenn Flair am Boden liegt und sich gerade wieder aufrichten möchte, dann hörst du von Sean immer mal wieder so ein Stay down, take your time. Und dann tut Flair ja nochmal eine Minute länger am Boden, bevor er aufsteht und so. Ja, aber mein Gott, dass Shawn Michaels da nicht unbeteiligt daran ist, dass das so ein gutes Match geworden wird, das ist uns ja, glaube ich, allen klar. Aber ich glaube, Flair, auch wenn er da am Ende dann ein bisschen die Kondition ausgeht, hat auch mehr als nur den Statist gespielt bei der Timing war halt immer noch da wie eh und je.
Es gibt genau, also das habe ich auch in der im Final Countdown erwähnt, genau zwei Matches in der WWE, wo Ric Flair seinen Move vom obersten Ringseil durchbringt. Das ist ja immer so der Hope-Spot für den Gegner von Ric Flair. Ne? Er geht hoch und der Gegner schmeißt Flair von den Seilen runter.
Ja.
Und es gibt hier und einmal gegen Carlito in dem IC-Titel-Match gibt es genau jeweils einen Spot, wo Ric Flair diese Aktion durchbringt.
Ja, Carlito, Mr. Kennedy, MVP. Das sind so drei Gegner, an die ich mich erinnere, die Flair noch geschlagen hat, bevor dieses Match gegen Shawn Michaels kam.
Ja. Wir können ja auch kurz über den Aufbau eigentlich noch reden. Also es ist ja so, dass Ric Flair da rauskam. Ich weiß gar nicht, wen er besiegt hatte. Ich glaube,
als letztes tatsächlich Mr. Kennedy.
Das kann sein. Und dann kam halt, der Mr. McMahon raus und sagte, wenn du verlierst, ist deine Karriere vorbei. Und ab dem Zeitpunkt war jedes Match quasi von Ric Flair ein Karrierematch.
Ja.
Und hat dann noch einiges gewonnen. Und dann kam Shawn Michaels. Im Aufbau auf Mania und
Ich erinnere mich noch so dran, Shawn Michaels kam gar nicht, sondern Flair hat gesagt, ich brauche bei WrestleMania den WrestleMania.
Das kann auch sein,
Mr. WrestleMania. Und Shawn Michaels hat gesagt, nö, macht er nicht, weil er ganz genau weiß, wenn er das Match gegen Ric Flair annimmt, dann wird er derjenige sein, der Ric Flairs Karriere beendet.
Ja.
Und das möchte er sich nicht ankreiden und deswegen sagt er nein. Und dann hat Flair ihn quasi so lange getriezt und dann seinen Stolz appelliert und alles Mögliche, bis Michaels dann irgendwann ja gesagt hat. Ich glaube, so eine
Erstaunung. So war ja auch die Story währenddessen und danach noch, also allein durch das I'm sorry und danach direkt ihn so zu umarmen. Und ich meine, bei der Verabschiedungsding dann auch bei Raw war ja auch so das Ding so, dass er ja eigentlich super traurig war, dass er die Karriere beendet hat. Und Batze war doch dann so sauer und dadurch ist die Fehde zwischen Batze und Shawn Michaels gestartet. Also genau. Das ist ja eigentlich, dass sie haben sogar das noch hinbekommen, dass sie noch was draus produziert haben.
Ric Flair hat noch jemanden overgebracht, obwohl er schon zurückgetreten war.
Ja, ich musste auch kurz, um nochmal auf den Aufbau, ich meine, der Aufbau war auch Weltklasse. Wenn Philly davon redet, wie soll denn Mensch zurücktreten, dann war das natürlich von vorne bis hinten einfach geisteskrank geil. Und wenn du dann auch noch das Ding hast, dass du jemanden wie Shawn Michaels halt hast, das ist halt was anderes nochmal, so böse das klingt, als, keine Ahnung, selbst wenn es eine andere große Nummer wäre, Shawn Michaels war halt einfach die perfekte Nummer dafür. Aus der Verbundenheit, aus allem einfach, ja. Mhm. Und wenn wir noch in das Match einsteigen, was ich so geil fand, waren so, ist mir jetzt erst aufgefallen, zum Beispiel, Ric Flair hatte ja Shawn Michaels so ein bisschen und Shawn Michaels war so in der Ringecke und dann dreht sich Ric Flair Mac und macht so ein bisschen so seinen Jubel. Und dann sagt der Kommentator, glaube ich, noch, it's not the time for Stalin and Profalen oder so. Mhm. Also so dieses von wegen, jetzt hat er es ein bisschen zu sehr ausgekostet, dreht sich und kriegt wirklich diese Sweet Chin Music von Shawn Michaels, die so krass war. Die fand ich auch so Thema Superlative, wie der, das hat ja auch einer der Kommentatoren dann gesagt, Alter, das war wirklich, die hat gebatscht und du hast wirklich gedacht, er hat den gerade komplett zusammengetreten, so. So gut fand ich die.
Weil Flair halt seine Hände auch gar nicht hochnimmt, ja, sondern genau reinläuft.
Dat,
ne?
Ja. Dat, so richtig dat. Und dann, das Schöne fand ich auch, weil da hätte es ja dann auch schon vorbei sein können und so weiter, dass sie nochmal dieses Element von Ric Flair einbauen, dieses Cheap Shot so ein bisschen. Und dass er dann nochmal so rangelt und dann so von hinten sein Bein ihm quasi in die Eier haut und dann so, ja, das hätte der Referee gar nicht sehen können. Oder dann, dass er vom Ring so das Ding wegreißt, dann der Schiri macht es wieder hin und er haut ihm nochmal so in die Augen.
Dirtiest player in the game.
Genau. Und dass sie das alles nochmal so gebracht haben. Und es war nicht, das Match war nicht zu lang, nicht zu kurz. Es war jetzt auch nicht so, wie ihr schon gesagt habt. Ich finde, man hatte jetzt nicht das Gefühl, dass bei Rick gar nichts mehr geht so.
Nee.
Und das Ende natürlich auch bombastisch. Also bombastisch finde ich dieses Komm, weiter, und dann I'm sorry und bam, vorbei. Also.
Aber Sean nutzt auch gar nicht, das ist ja auch noch das, was nach dem Match ist, Sean, ne, schmeißt sich ja sofort auf ihn und entschuldigt sich und dann geht er auch schon und überlässt Flair komplett die Bühne und will jetzt gar nicht, dass die große Siegesfeier oder irgendwas, sondern geht einfach. Was ja auch nicht immer so HBK-Style eigentlich war. Irgendjemand anders die Bühne zu überlassen. Aber es ist halt fucking Ric Flair. So, und deswegen geht er auch sofort. Er gewinnt und geht. Und Ric Flair bekommt, ja, einen der denkwürdigsten Momente wahrscheinlich des Wrestlings.
Ich habe zwei Spots habe ich mir noch aufgeschrieben in dem Match. Zum einen dieser klassische Highlight-Spot, den man fast in jeder Rückblende von irgendwelchen WrestleManias oder von Shawn Michaels oder von Ric Flair sieht. Dieser Moonsault, der aber genau mit den Rippen auf den Kommentatortisch geht. Heieiei. Sehr, sehr, also Hammer-Timing von Ric Flair auch da. Ein Bruchteil einer Sekunde später, wenn er rübergeht, dann kracht aber Michaels auch genau auf ihn drauf. Also es war wirklich, später hätte er nicht, also es war perfekt einfach. Und das andere, psychologisch halt einfach ein sehr, sehr cooler Spot ist, wo Shawn Michaels halt dieses klassische Switch-In-Music mit diesem Tuning Up the Band, ne, wo er so auf die Matte haut. Und Flair dreht sich dann um und Shawn Michaels geht diese Schritte für den Superkick auf ihn zu, aber macht den Superkick dann nicht. Und für vielleicht eine halbe Sekunde schauen die beiden sich an, so einen halben Meter entfernt schauen die sich an und dann macht Flair den, ja, so einen Double-Leg-Takedown und nimmt ihn in den Finger vor, weil halt Shawn Michaels wirklich so im Bruchteil einer Sekunde zögert, so, kann ich das wirklich? Und Ric Flair ist einfach so, oh ja.
Chance ausnutzen, genau.
Stimmt, das hatte ich auch. Und was ich auch noch sagen muss, was ich auch cool fand, ist, dass das Letzte, was Ric Flair eigentlich gemacht hat, war sein Wuh, also seine Klatscher. Das war eigentlich das Letzte, was er gemacht hat, bevor er dann die Sweet Chip Music, die er dann zum Ende geführt hat, passiert ist quasi.
Oh, da ist noch eine Switch, es waren ja, glaube ich, am Ende drei, um
drei zu
sieben. Und die zweite, da ist Michaels so nah an Flair dran, gell?
Ja,
und dann,
genau.
Und dann schnallt dieses Bein da gestreckt nach oben, wo ich mir auch gedacht habe, Alter, was hat Shawn Michaels bitteschön für eine Balance? Also, es ist schon brutal.
Ja, sind beide also wirklich sehr, 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 sehr gut. Und auch was halt wirklich das ganze Match über dass Flair sofort anfängt, von Sekunde 1 an quasi eigentlich die Beine von HBK zu bearbeiten, damit er eben nicht die Switch in Music zeigen kann, damit Flair seinen Finger vor Legger vorbereiten kann. Es ist halt einfach rund. Es ist ein komplett rundes Match.
Ja.
Es gibt nichts an diesem Match zu kritisieren, wirklich gar nichts.
Also ich glaube, also wenn das kein 5-Sterne-Match ist, dann ist kein Match auf der Welt
jemals
ein 5-Sterne-Match gewesen.
Ich weiß gar nicht, was hat das Match irgendwie eine...
Ja, sicherlich hat der Meltzer das geratet. Ich denke jetzt einfach mal mit 5 Sternen.
Boah, schwierig. Ich glaube, es ist ein... 3 hat er, glaube ich, haben die 3,5, glaube ich, nur gekriegt.
Es ist, glaube ich, auf eine andere Art und Weise ein besonderes Match.
Ja.
Es ist halt nicht das, vielleicht logischerweise nicht das beste Wrestling-Match zu aller Zeiten, aber es ist auf eine andere Art und Weise ein unfassbares Match. Ich müsste jetzt auch tatsächlich nochmal Taker HBK, würde ich mir jetzt gerne angucken, um dann so für mich zu sagen, welches. Aber das soll man vielleicht auch gar nicht, weil halt die Umstände ja einfach komplett anders sind. Und
richtig.
Ich gucke halt dieses Match an, ein Karriereende-Match, das es ja auch schon bei anderen gab, wo du dir denkst, eieiei. Aber bei dem Match denke ich mir halt wirklich so, und es tut mir leid, wenn es Hörer anders sehen oder so, aber es ist einfach so für das, was es sein soll, einfach perfekt. Ich wüsste nix, was ich anders machen würde.
Es hat ja, also es ist bei uns in der Final Countdown Wertung ist es auf Platz 7 gelandet. Ne? Also Und ja, natürlich Shawn gegen Taker sind Platz 1 und 3, jeweils 25 das erste, 26 das zweite, weil du es jetzt angesprochen hast. Von Bret Hart gegen Steve Austin unterbrochen. Aber das ist, also dieses Match ist schon wirklich eins, ja, der besten Wrestling-Matches so insgesamt, würde ich sagen, tatsächlich. Das ist, weil hier stehen auch halt wirklich zwei sich gegenüber, die ja, Meister dieses Fachs sind. Und dieses Ganze drumherum halt mit Flair, mit seiner Familie, die noch am Ring ist und die ganze Familie heult Rotz und Wasser. Da sitzt ein Reed Flair noch, der noch am Leben ist. Da sitzt eine, ja, Anfang 20er Charlotte.
Eine Ashley Fleer sitzt da.
Ja, genau, eine Ashley Fleer sitzt da in der ersten Reihe. Und das ist halt wirklich rund. Und wenn du dann halt die Kombination noch nimmst mit dem Raw After Mania, mit der Verabschiedung, wo dann die Horsemen rauskommen, wo, ja, natürlich Triple H rauskommt und der Taker dann ganz zum Schluss, was gar nicht mehr on air zu sehen war, das ist schon verdammt rund. Und ja, ich kann alles nachvollziehen, was du da sagst, Leo.
Also, Meltzer ist echt schon manchmal witzig.
Dreieinhalb hat er.
Ja, aber halt sowas wie das Money in the Bank Match oder so sieht er halt genauso stark. Oder Edge versus Undertaker sieht er um einiges stärker. Das war natürlich auch ein super Match. Aber oder Randy Orton gegen Cena gegen Triple H sieht er auch bei 3,5 Sterne. Also bitte, das war nicht wirklich was zwischen den drei.
Aber gut. Ich finde es aber natürlich auch, also gut, also ich halte ja von diesem Meltzer-Dödel mit seinen Bewertungen überhaupt nichts. Aber man kann es, finde ich, auch einfach nicht. Man kann es einfach nicht über einen Kamm scheren, finde ich. Nee,
absolut nicht. Weil du hast ja deswegen diese Bewertungssachen, es ist ja auch nur sozusagen jetzt aus, um der Historie wegen es zu erwähnen, weil es halt für viele das geläufigste Bewertungssystem ist. Die Frage, die ist halt immer, es gibt halt kein du hast jetzt nicht, kannst jetzt nicht sagen, wie was weiß ich, wie beim Eislaufen oder so, ne, du hast jetzt die, du hast eine Kür, du hast diese Drehung und das drin und dann ist dadurch besteht eine bestimmte Wertung zusammen, weil ein Wrestling-Match halt einfach nicht nach irgendwelchen bestimmten Prinzipien funktioniert. So. Deswegen kannst du halt nicht an irgendwelchen, es war das drin, es war das drin, es war das drin und hast Bauklotz kastenmäßig das zusammengesetzt und der Jenga-Turm steht und deswegen ist es eine 10. Das funktioniert halt einfach nicht und deswegen ist jede Bewertung halt immer irgendwo subjektiv.
Ja, und vor allem, es gibt auch einfach also es gab auch einfach schon komplette Shows und deswegen gehe ich jetzt mal stark davon aus, dass es bei einzelnen Matches auch so ist bei mir. Es gab auch schon komplette Shows, die habe ich irgendwann mal nachts übermüdet angeschaut, so keine Ahnung, bis zur Hälfte so einfach so gezwungen wach zu bleiben, mir so angeschaut und habe mir gedacht, so dafür bist du jetzt so wach geblieben, boah, ich glaube, jetzt gehst du langsam schlafen, das ist halt irgendwie echt nichts. Und am nächsten Tag oder so bist du halt, keine Ahnung, ausgeschlafen, hast gerade was Gutes gegessen, ne? Hast vielleicht so ein Radler drin und dann schaust du dir die Show nochmal an, so von vorne und denkst dir auf einmal so, ah ja, das haben sie eigentlich richtig gut gemacht und das, das ist auch manchmal echt einfach, wie du gerade drauf bist, wie du dich fühlst. Matze sagt ja auch immer, wenn er mit Freunden zusammen irgendwelche Shows anschaut, dann sind die immer super quasi.
Ja, das ist schon, das meine ich ja, also das ist für mich zum Beispiel dieses, warum dieses die Brian-Match für mich so krass besonders ist.
Also, ja gut, aber das war auch ein großer, wirklich sehr, sehr großer Moment. Das war auch endlich mal so wirklich die volle Pulle auf diesen Indie-Guy zu setzen und so.
Ja, du, es gibt viele Sachen, aber manches kann man auch einfach nicht erklären. Ich fand da früher jedes Match, also so richtig früher, wie ich noch in der Schule war, jedes Match von MVP super geil, weil einfach meine Kumpels und ich das Lied übelst abgefeiert haben mit dem Zelt. Und es gab nichts Geileres, als wenn dieses Tick-Tack, I'm coming, dann kommt er da so raus. Es sieht halt aus wie der letzte Schmonk eigentlich, aber wir fanden es halt hammergeil. Fanden den über- und dann diese Challenges gegen Matt Hardy, du, da waren wir on fire.
Aber das war der Traum, wo Leo unbedingt eine eigene Hüpfburg haben wollte.
Oh, ich wollte eigentlich nur so ein Zelt. I'm coming, nobody's got me, no. Ja, okay, egal.
Oh, schön, ja, das ist schön. Ich hatte auch gedacht, eigentlich, dass hier irgendwie ein MVP-Match kommt tatsächlich.
Ich hatte es mir auch überlegt.
Aber welches? Es gab ja nie ein großes MVP-Match.
Ja, dann war es so ein bisschen, ja. Nee, das hat schon so gepasst. Ich finde so für eine erste Show, ich finde es auch schön, dass wir jetzt da so einig drüber reden konnten oder sollten, dass, ich meine, du sollst ja auch aus der Sendung vielleicht so ein bisschen was mitnehmen. Ich finde es ganz cool, verschiedene Stile und so weiter. Und ich finde, wenn man die WWE begreifen will oder wenn man riesige Momente im Wrestling begreifen will und diese ganze Emotionen und so, dann muss man so ein Match gesehen haben, glaube ich, oder sollte man.
Ja, definitiv.
Jo, gut, aber ich finde, wir haben das echt ausführlich und schön behandelt. Dann würde ich mal sagen, ist der gute Philly dran mit einem Match, das mir auch echt sehr viel Spaß gemacht hat, muss ich zugeben.
Oha, ich werd hier voll der miese Peter sein, glaube ich.
Nein. Das Match, was jetzt kommt,
der miese Peter sein.
Ach so, okay.
Naja, egal.
Ja, also ich bin die Nummer 3. Und zwar gehen wir zu CCW, Combat Zone Wrestling, ins Jahr 2010. Das war am 6. November. Und das Match ist ein CCW World Championship Match. Und es ist, der Herausforderer ist Danny Havoc und der Champion ist John Moxley. Das Ganze hat stattgefunden in der Steffi. Sagt man der Steffi oder die Steffi?
Die Steffi.
Das Ganze hat stattgefunden in die Steffi.
Oder der Steffi, in der Steffi drinne halt.
Ja, in der Steffi drin.
Klingt komisch, ist aber so.
Das ist die, ja, ich würde jetzt mal sagen, alte Halle in Oberhausen, bevor die Turbinenhalle, quasi zur Wrestling-Hochburg geworden ist in Oberhausen.
Das ist ja damit drin. Das ist ja alles ein Gebäudekomplex.
Ah, okay, das wusste ich gar nicht.
Ja, weil du kannst von der Turbinenhalle 1 über die Steffi in die Turbinenhalle 2 gehen. Also das funktioniert.
Ah, okay, weil ich irgendwie nur, dann veranstalten sie wahrscheinlich nicht mehr in der Steffi, quasi, weil es zu wenig Platz ist, oder?
Na, es kommt drauf an. Also ich war halt auch, hab auch schon Shows in der Steffi gesehen. Und zwar, ich habe mal eine World Tag Team Tournament oder wie auch immer das damals hieß, egal, das habe ich da drin gesehen. Und so einzelne Shows am Karat-Wochenende, die zum Rahmenprogramm gehörten, haben auch schon in der Steffi stattgefunden.
Ah, okay.
Ne?
Sowas wie Fan wahrscheinlich oder sowas dann.
Ja, genau, sowas findet da dann noch zum Beispiel statt.
Okay. Ja, gut. Aber ja, Oberhausen, klar. Deutschland kann man eigentlich so sagen, klar, Berlin geht auch noch viel, aber halt Oberhausen schon so ein bisschen so Hochburg des deutschen Wrestlings. Zwei Dinge, die ich sagen möchte, bevor ich euch auf das Match loslasse. Zum einen, warum habe ich es genommen? Ich finde, ein 25-jähriger Jon Moxley ist sehr spannend immer zum Anschauen, gerade wenn er jetzt mit 35 Jahren wieder, in diesen Charakter Jon Moxley zurück ist, wie er sich halt entwickelt hat in diesen 10 Jahren. Und wie quasi das, was in den Indies damals funktioniert hat mit den Umwegen WWE, ja jetzt auch noch ziemlich gut bei AEW funktioniert. Und der andere Grund ist halt natürlich Danny Havoc. Ich habe mir gedacht, All Eyes On könnte halt auch irgendwie so ein Format werden, wo man halt auch immer schön, ja, vielleicht etwa so Sachen beleuchtet, wenn aktuell irgendetwas im Wrestling passiert. Sei es eben wie leider im Fall von Danny Havoc eben, dass er mit 36 Jahren gestorben ist, der laufende Woche, vergangene Woche, also vor nicht allzu langer Zeit. Oder wenn zum Beispiel, ja, weiß ich nicht, jemand wie ein Masato Tanaka, das ist mir nämlich letztens aufgefallen, wie ein Masato Tanaka im Jahr 2020 einen World Title in Japan hält oder gehalten hat, da dann vielleicht irgendwie mal ein All Eyes on Masato Tanaka zu machen und dann halt irgendwie ja ein Match von ihm gegen Mike Awesome oder sowas zu spielen.
Oh, geil.
So habe ich mir das halt gedacht. Vielleicht immer so ein bisschen so mit aktuellem Bezug, ja. So wie war es früher. Ja, genau. Also für John Moxley läuft es natürlich super mittlerweile bei AEW. Deswegen war das für mich ein No-Brainer, ein Match von ihm zu nehmen. Und als die Nachricht dann mit Danny Havoc genommen gehabt, habe ich mir gedacht, okay, es hat dann auch einfach so ein bisschen, ja, diesen Typen zu ehren. Selten stirbt ein Wrestler und die komplette Community schafft es, bringt es nicht zusammen, ein schlechtes Wort über ihn zu sagen. Mhm. Das ist schon sehr besonders und ja, damit kann man so ein bisschen würdigen. So, dass das eine, warum das Match und das andere so ein bisschen die Background-Geschichte. Zu dem Match tatsächlich Moxie gegen Havoc gibt es jetzt nicht so eine Background-Geschichte, aber ja, was macht die Combat Zone Wrestling 2010 in der Steffi? Das kann man halt zumindest mal so ein bisschen fragen. 2009 gab es den großen Wechsel. Ne? DJ Hyde hat CCW übernommen von Nick Cage, glaube ich, gell?
Nee, von, wie heißt er denn hier? Jesus, fällt der Name jetzt nicht ein.
Ja, mir auch nicht.
Ja, ich finde es raus, ich cheate nebenher, mach mal weiter.
Ja, ja. Aber mich ärgert es jetzt, dass ich nicht drauf komme.
Ja, ich bin schlecht vorbereitet,
so,
aber das
so
ist.
So ein großer Typ. Ja, halt der frühere, sage ich jetzt mal, Eigentümer von CCW. Und DJ Hyde übernimmt es und möchte
John
zwar.
John Zendik, Entschuldigung.
Ja, Zendik, ja, mein Gott, wie, manchmal. Da ist irgendwie so ein ganz kleiner Teil in meinem Hirn, der dann einfach weg ist. Ja, DJ Hyde übernimmt CCW und hat halt zwei Ziele. CCW ein bisschen größer zu machen, zu expandieren, sage ich jetzt mal. Und CCW nicht mehr ausschließlich als ja schlecht produzierte Deathmatch-Sache laufen zu lassen, sondern halt auch ja gescheites Wrestling hinzukriegen. Und es kommen dann halt ein paar neue, eine neue Generation von Deathmatch-Wrestlern quasi in CCW, zu der unter anderem auch John Moxley gehört, Danny Havoc dann schon ein bisschen länger da gewesen. Aber auch andere Leute sind halt einfach bei CCW unterwegs zu der Zeit, wie zum Beispiel ein Adam Cole. Ich weiß nicht, ob ihr von dem schon mal gehört habt. Ist jetzt auch bei so einer kleinen Indie-Liga unter Vertrag, hat glaube ich auch mal so einen Gürtel da, bin mir jetzt nicht ganz sicher, bin ich immer so ein bisschen so, ja, Tellerrand ist nicht so ganz meins. Ja, auf jeden Fall, Adam Cole heißt er, ein Drew Gulak ist zu der Zeit da, der viele Dinge da macht, ein Rich Swann ist zu der Zeit da, das sind nur einige Namen, aber so war halt die Indie-Szene damals, ne, also wirklich sehr, sehr viele sind halt dann irgendwann bei großen Ligen gelandet. Und das eine der ersten Dinge, die DJ Hyde eben gemacht hat, ist die Partnerschaft mit Big Japan Wrestling zu intensivieren und eine neue Partnerschaft mit Westside Extreme Wrestling zu gründen. Und dann gab es auch relativ schnell dieses Triangle Tag League. Ich weiß nicht, ob ihr euch da noch dran erinnern könnt.
Ja, World Triangle League, genau.
World Triangle League, genau. Triangle Tag League, ja. World Triangle League, genau. Und dass das so gut funktioniert hat, hat man dann halt auch irgendwann mal gesagt, komm, man geht mit CCW einfach mal nach Deutschland. Und dieses Match ist der Main Event als Titelmatch von der ersten CCW-Show, die jemals in Deutschland stattgefunden hat. Das ist jetzt einfach mal so der Hintergrund. John Moxley in seiner zweiten Titelregentschaft als CCW World Champion, Danny Havoc als Herausforderer noch nie einen Titel gehabt, also halt noch nie den CCW World Title gehabt, andere Titel schon, aber er war gerade so ein bisschen bei CCW auf dem Sprung nach oben, während John Moxley, was ich so bei Cage Match Kommentaren aus der Zeit gelesen habe, so ein bisschen gerade war, ja, jetzt geben sie ihm den Titel schon wieder. Der erste Title Run war jetzt nicht so spektakulär. Mal schauen, was er jetzt damit anfangen kann, ob das noch was wird. Also John Moxley hatte durchaus seine Kritiker, sage ich jetzt mal, in der amerikanischen Indie-Deathmatch-Szene zu der Zeit. und hat aber dann nach diesem Match mit einem sehr langen Titelrun oder einem sehr erfolgreichen Titelrun sehr, sehr viele Kritiker verstummt und war damit so erfolgreich, dass auch eben die WWE dann bei John Moxley angeklopft hat. Gut, jetzt habe ich ganz, ganz viel drumherum erzählt und jetzt würde ich euch einfach mal auf das Match und alles Mögliche, was selber damit zu tun hat, loslassen und ja, haut einfach mal rein. Ich würde einfach sagen, der Meckerer fängt an.
Finde ich auch gut, ja. Meckerer zuerst immer besser. Typisch Basti.
Ja, ich kann ja nicht anders. Ich habe einen Kumpel befragt, der damals da war.
Sehr als allererstes. Cool.
Mir das mal um so einen Zeitzeugen und der sich da an das Match gar nicht mehr erinnern konnte. Tatsächlich.
Zeitzeuge ist geil. Ja.
Und auch sagte, dass das Match, also er hat es sich dann tatsächlich sogar nochmal angeguckt, um so ein bisschen Gehirnschmalz, das Erinnerung zu rufen. Grüße gehen raus an den Header. Guten Tag. Dass er sagte, dass dieses Match unfassbar leidet, also das am Co-Main-Event. Denn da hast du halt auf der Card war dort, Moment, ich habe es doch hier irgendwo stehen, da, Nick Gage gegen Drake Younger. Und die wohl alles, die ganze Steffi auseinandergenommen haben.
Die Card war an sich bockstark. Zack Sabre Jr. war auch noch auf der Card.
Gegen Adam Cole, genau.
Ja,
gegen Adam Cole. Gegen Rich Swann.
Ja.
Gegen Greg Excellent, also Masada gegen Callihan.
Geil, gell?
Also ist echt verrückt, wie eigentlich sau viele dann irgendwie bei der WWE gelandet sind, ne?
Ja, und was ich verrückt finde, 2010, ne? Und es sind halt 300 Leute, die halt das anschauen in Deutschland.
Ja.
Und 10 Jahre später sind da halt echt Leute dabei, wo die wahrscheinlich im Fernsehen alleine in Deutschland halt irgendwie, 100.000 sehen.
Ja. Und das ist ja, also es ist echt star besetzt, stacked. Also du könntest Best of the Indies halt auch schon fast so wirklich sagen, ist es. Das Interessante, was ich 10 Jahre später, 2020, 16 Karat Gold von der WXW in Oberhausen. Wer kommt raus und sagt, 2020 wird es wieder eine Combat Zone Show in Deutschland geben? DJ Hyde. Also genau 10 Jahre später fast.
Ja.
Und auch im November soll es die dann geben. Also
ja, Nick und ich sind da.
Wenn es denn stattfindet, ne? Also,
ja klar, findet es statt. Was soll da dazwischen kommen?
Ja, ich keine Ahnung.
Was ist dieses Corona?
Ja, genau. Ja. Nein, also das ist schon eine Stacked Card. Das Match an sich finde ich tatsächlich sehr unspektakulär. Als du es reingestellt hast, sagtest hier, das ist mein Match, dachte ich so, also ich habe gesehen, Moxley, ich habe Havoc gesehen und ich dachte, das wird blutig. Aber das ist halt Wrestling-Match. Jetzt nichts Spektakuläres tatsächlich, finde ich irgendwie. Tatsächlich. Es plätschert so vor sich hin. Moxley liegt irgendwann draußen auf dem Tisch und wird von einem Fan so ganz dezent am Fuß festgehalten. Und er schreit: Nein, nein, nein. Und während Danny Havoc die Balustrade da an der hochklettert, um mit dem Ellbogen runterzuspringen, und Moxley genug Energie hat, um nein, nein, nein zu brüllen und wild gestikulierend mit den Händen abzuwinken: Nein, bitte spring nicht auf mich drauf. Aber nicht vom Tisch aufstehen kann.
Das habe ich ja auch gedacht. Vor allem bin ich so gut, dass es ja nicht mein Tisch ist.
Ja,
es sind ja so zwei aufgeklappte Teile und dann so ein Holzbrett drauf.
Ja, das ist aber in Deutschland tatsächlich nicht sehr ungewöhnlich. Das ist so, beim ersten Karat, wo ich war, gab es das Finale Tommy End das Halbfinale. Tommy End gegen Axel Dieter Junior, Marcel Bartel. Und da ist auch ein Tisch zu Bruch gegangen. Es müsste das Match gewesen sein. Das war halt auch nur so ein aufgestelltes Ding halt. Ne? Das ist in Deutschland nicht so ganz ungewöhnlich, dass du halt Holzplatte mit zwei Böcken hast. Das ist
genau das hat auch Drew Gulak am Kommentar gesagt.
Ja, das muss man nämlich mal erwähnen. Am Kommentar sitzen Drew Gulak und Adam Cole.
Ja, ich habe auch noch einen Spruch von Adam Cole aus dem Match.
Ja, German Water is like AIDS.
It's like drinking AIDS, ja. Das ist schon, das ist schon hart, ey. German Water ist also, wenn man das
like AIDS.
Paul, heutzutage
was will er damit eigentlich auch sagen, dass unser Wasser
scheiße ist? Nein, wie scheiße es in Deutschland ist.
Also, ja, das ist Adam Cole halt macht ja da so ein bisschen den Heel am Kommentatoren-Ding, ja, ne? Und Moxley tut Havoc.
Schmeißt du mit so einem Drink ab.
Genau, Wasser und ach, Moxley.
Stimmt.
Das ist aber stimmt. Wasser. Moxley tut so, Havoc tut so, als würde er gerade, halt, als würde ihm gerade aufbrennen. Und dann sagt halt Cole so, ja, oh, have you ever tasted German water? It's disgusting. It's like drinking AIDS. Das ist halt schon, Alter, da sind schon andere Leute wegen anderen Aussagen. Also ich sag mal so, das dürfte sich in Adam Cole heute als bei Eric wahrscheinlich mehr erlauben.
Ja, definitiv. Also ich finde es ziemlich, ja, ich weiß nicht, also ich würde es wahrscheinlich nicht nochmal gucken, tatsächlich.
Ja.
Also ich habe jetzt mit Schlimmerem gerechnet, tatsächlich, dass du uns jetzt ein Deathmatch präsentierst. Ich habe erst damit gerechnet, also wirklich. Aber gut, okay. Es ist ein Combat Zone Standard Match 2.10 tatsächlich. Ja. Und es ist nicht spektakulär. Ja, denn, also man muss halt das so, mir wurde halt gesagt, das muss man eigentlich die ganze Veranstaltung angucken, um zu sehen, dass es so ein Gesamtkunstwerk ist, diese Card. Ne? Und schwierig hier dieses Match halt als Einzelnes so dastehen zu lassen. Aber ja, weil ja halt zum Beispiel auch in am Kommentar Adam Cole und Drew Gulak so viel Highlights von Danny Havoc aus dem Jahr auszählen, ne? Hier Cage of Death und Tournament of Death und hast du nicht gesehen? Und Danny, ja gut, okay, das scheinen die Highlights zu sein, aber das jetzt hier gerade nicht.
Ja.
Ja, aber ich finde, nur mal, sorry, dass ich da konnte.
Ja, komm.
Aber ich finde, es hat ja halt Schwung.
Ja, also es war flott.
Ich finde jetzt auch nicht, also wie du das so schön sagst, ich werde es mir jetzt nicht auch nochmal angucken. Und ich finde aber, es hatte Schwung und es war, gut, es war auch nicht so lang. Wie lang war das? Das war nicht lang.
Ja.
15 Minuten?
Also ich würde sagen, reine Matchzeit 11, 12 Minuten.
Ja, genau. Und von dem her, und ich finde, für die Zeit war das echt unterhaltsam. Ich hatte halt jetzt Stunde auch nicht.
War es tatsächlich.
Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es halt so mega live verändern war, aber mir hat es gefallen so. Also ich habe nämlich auch erst tatsächlich gedacht, dass das, weil ich habe ja tatsächlich so ein bisschen dieses ganze CZW-Zeug mal angeguckt und so. Ich habe halt auch gedacht, dass das, also auch aus der Vergangenheit von John Moxley so heraus, ich habe gedacht, dass die am Ende beide da halb tot rumliegen und du dir so denkst, musst du jetzt noch in irgendwelche Reißnägel geschmissen werden. Aber es ging. Also ich fand's unterhaltsam.
Also ich finde das Match schon gut, aber es ist halt natürlich kein krasses Spot-Work-Rate-Match irgendwie. Es ist halt, es wirkt halt schon so ein bisschen, sage ich jetzt mal, wie House-Show-Main-Event von der Indie-Liga. So. Ich habe das Match aber auch nicht genommen, weil ich jetzt irgendwie das, was im Ring passiert, so überragend finde. Sondern halt eben, ich dachte mir, ja, John Moxley, über den wird zurzeit sehr, sehr viel geredet und auch es wird zurzeit sehr, sehr viel darüber geredet, wie John Moxley früher war und so. Und hab, das war so der eine Part, dann der andere Part, Danny Havoc, warum und wie, habe ich erwähnt. Und als ich dann gesehen habe, dass die ein Match gegeneinander hatten, was auf YouTube zur Verfügung ist, habe ich mir da gedacht, so, oh, das ist vielleicht ganz interessant. Und als ich dann, ja, nach 30 Sekunden realisiert habe, dass das in fucking Deutschland ist, habe ich mir gedacht, ja komm, das Match kann man schon nehmen.
Ja, ist ne, auf jeden Fall nicht, also mit dem der aktuellen Lage halt, ist es absolut angemessen, dieses Match. Definitiv. Also
und ich denke halt auch, ich denke halt auch, es ist auf jeden Fall ein Match, oder wo ich mir sicher war, dass ihr beide es noch nicht gesehen habt.
Ja, definitiv. Also mir wurde halt gesagt, dass das Match halt wirklich ein bisschen daran krankt, dass du halt vorher eine Hardcore-Schlacht zwischen Drake Younger und Nick Gage hattest. Ja? Die sich da halt wohl die halbe Halle auseinandergenommen haben. So, daran kannst du dann, brauchst du auch nicht mehr einen draufsetzen. Was willst du denn dann noch zeigen? Deswegen. Und das war wohl, also es war eine 2-Tages-Gedöns. weil am nächsten Tag gab es dann halt wirklich 18-Plus-Show, Tournament of Death vs. Gore-Fest. Mit solchen, mit zum Beispiel Thumbtack-Stuff-Death-Matches, Barbed-Wire-Boards and Cinder-Block-Matches, Ultra-Violent-Tables-Death-Match, Polish-Punishment-Death-Matches und ja, solche Sachen dann halt. Einen Tag später. Hallo?
Ja, ich bin noch da.
Ja, ich dachte, ach so, deswegen, also, es ist ein absolut okayes Match, aber es ist jetzt halt auch kein sonderlich herausragendes. Ja. Aber ich denke mal, viele Fans haben in Deutschland damals zum ersten Mal die Combat Zone live in Deutschland verfolgen können.
Ja.
Und wie gesagt, war die erste Veranstaltung in Deutschland. Und ja, ich denke, das hat auch viele, viele Fans, weil Deutschland ja auch zu dieser Zeitpunkt eine Deathmatch-Hochburg war. Ne? USA, Japan, Deutschland, würde ich mal behaupten. Halt dieses, deswegen ja auch World Triangle mit Big Japan und der Combat Zone. Ne? Und ja, da hat man halt viel, da war man halt so drauf getrimmt und dann, oh, die Combat Zone kommt, oh, jetzt wird's geil. Ja. Und ich denke, dass das auch viele Leute beeindruckt hat. Und ja, absolut zu Recht, John Moxley, Daniel Bock. Wie gesagt, ich werde in diesem Leben halt auch kein John Moxley-Fan mehr, ne?
Ja, das aber, geht tatsächlich einigen so, ja.
Ja, aber das ist halt auch mein persönliches Gusto. So, mein Gott, ne? Ich, wenn Leute daran Spaß haben, um Gottes Willen, wer bin ich denn, das ihnen zu verbieten?
No. Ja.
Ja. Und es gab wohl hier irgendwie nach dem Match, also im Bericht steht, dass es nach dem Match, das ist jetzt hier nicht mehr drauf zu sehen, noch eine Attacke von Drake Younger gegen Danny Havoc gab. Und der gesamte Lockerroom den Safe gemacht hat.
Ja. Ja. Erstmal ganz gute Props an dich für das Fremdwort.
Welches?
Gusto.
Ach, Gusto. Ja. Ist das ein Fremdwort?
Anscheinend.
Ja, gut. Hast du noch was? Wolltest du noch mehr zu dem Match ausführen, Philly? Oder?
Nee, weil ich denke wirklich, also bei dem Match geht es gar nicht so sehr darum, was halt in dem Match selber passiert ist. So, und es gab ja auch jetzt wirklich nicht die großartigen Spots. Interessant halt eben, was für ein Finish Moxley damals verwendet hat. Da finde ich jetzt seinen ja, Death Rider oder Paradigm Shift eindeutig besser. Ja, aber sonst, ich finde es halt interessant, wie gut sich Moxley bewegt. Und sein Rücken sieht halt tatsächlich zu der Zeit noch ganz human aus. So, die Narben sind ein bisschen schlechter verheilt irgendwie so über die Zeit.
Aber das Bild war ziemlich krass.
Also das ja, aber da gibt es Schlimmere tatsächlich. Also das ist ja, also Moxleys Rücken ist ja noch harmlos tatsächlich.
Da gibt's, ja, für mich ist das auch
ja, ich nicht weiß, mehr. Ich, ja, ich weiß.
Ja, ja, also ich sag ja. Mal so ein Funtech Jack oder so sieht sogar schon schlimmer aus als ein Moxley.
Ja. Also wenn du dir den Körper von wirklich so einem Jun Kasai oder so anguckst, dann ist schon, da denkst du dir, alter Kollege.
Ja.
Aber das sind halt auch Trophäen halt in der Szene, ne?
Ja. Oder
je mehr du hast, umso gesehener bist du.
Hier, Wifebeater, die Narbe, die er da am Bizeps hat, das ist für mich immer noch eine der.
Nee. Ja.
Und nun gut, ja, mehr wollte ich zu dem Match ja, nicht dann sagen.
Ja. Gut, dann haben wir die erste Ausgabe im Kasten. Ich habe gar nicht jetzt so im Blick gehabt, was wir für eine Zeit haben. Das Gespräch dauert knapp 2 Stunden, also ich denke mal, wir sind bei anderthalb Stunden. Ich denke, das ist auch eine gute Zeit, um 3 Matches zu besprechen.
Ja, denke ich auch.
Ne?
Dann, können wir öfters machen. Ich glaube, das ist ein cooles Format.
Ja, ich denke auch. Das hat Leo, was ist so dein erster Eindruck von diesem Format?
Ja, auch absolut cooles Format. Also bin ich auch sehr, sehr überzeugt von, dass das
gesagt. Und das ist ja ein bisschen
flexibel, ja, ne? Es ist ja cool und es ist auch mal so ein völlig unabhängiges Format. So. Also man kann das irgendwie immer bringen, so, weißt du?
Ja.
Also das finde ich, ist eigentlich so cool dran.
Definitiv. Und man kann es ja auch vielleicht dann einfach mal bringen, schickt uns doch mal Vorschläge, so was man sich mal angucken sollte, was vielleicht der ein oder andere noch nicht gesehen hat irgendwie. Ne? Es muss jetzt nicht unbedingt Hulk Hogan gegen Andre the Giant sein. So, das ist jetzt halt kein, ne? das hat vielleicht jeder, also jeder schon mal gesehen. Aber wenn ihr so Perlen habt, wo ihr sagt, oh Alter, das muss unbedingt mal eigentlich besprochen werden, das könnt ihr natürlich auch gerne unten in die Kommentare reinschreiben oder uns, ne, dass wir so ein bisschen Input da kriegen und dann können wir das vielleicht auch mal unabhängig davon machen, dass es einer aussucht. Aber wie gesagt, wir haben hier, glaube ich, eine ziemlich breite Spielwiese, wie man dieses Format ansetzen kann. Ja. Und ich denke, wir brauchen auch keine Bewertung oder irgendwie sowas machen, weil es im Kontext einfach keinen Sinn macht. Würde ich sagen.
Ja. Weil sehe ich genauso. Ich würde gar kein Bewertungssystem einführen, weil wir würden dann nur immer wieder sagen, ja, aber da funktioniert es jetzt nicht.
Genau, das haben wir ja auch vorhin selber gesagt, dass so Bewertungssysteme irgendwie halt eher sehr individuell sind. Und der eine hat mehr Spaß damit, der andere hat mehr Spaß damit. Und wichtigste ist, am Ende haben alle irgendwie selber irgendwo Spaß gehabt. Und ja, dann würden wir natürlich auch gerne noch euer Feedback wissen, was ihr überhaupt allgemein von diesem Format haltet. Ob ihr da sagt, oh ja, muss ich jetzt nicht haben. Oder ich habe zum Beispiel durch euch jetzt auch, ich habe mir jetzt mal halt John Moxley gegen Danny Havoc angeguckt. Ich habe mir jetzt mal Kenta Kobashi gegen Stan Hansen angeguckt und habe ein komplett neues Feld angeguckt und habe mir mal so weiter da reingeguckt, was es denn da noch so gab. Dafür machen wir das ja auch so ein bisschen, um so ein bisschen die Augen zu öffnen für andere Dinge irgendwo und ja, sind sehr interessant darauf zu hören, was ihr dazu zu sagen habt. Ansonsten bleibt es jetzt einfach, glaube ich, einfach so stehen zu lassen und zu sagen, Leo sagt Tschüss. Philly sagt Tschüss. Okay, es sagt keiner Tschüss scheinbar. Dann sage ich.
Alter, ich finde es überragend, dass Philly auch mitmacht. Okay, das war Props, überragend.
Ja, sehr schön. Irgendwie wurde ich scheinbar gerade irgendwie gerollt.
Sandro nur gefällt, dass er irgendwie sagt, ach Mist, ey, bin ich jetzt irgendwie weg?
Ja, hallo? Ja.
Und da hätten wir gesagt, hallo?
Aber jetzt bitte, dann sag doch nochmal Tschüss.
Tschüss. Ja.
Tschüss.
Jetzt sagt er nicht mehr Tschüss.
Tschüss.